NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Das Polenjahr oder die Geschichten darum, die sind in Badowic einfach präsent. Jeder hier im Ort weiß davon, erzählt davon. Und 2016 war es so, da hat sich der Wiedereinzug gejährt. Das war nun 70 Jahre her. Und da kam dann der Gedanke auf, Mensch, wir könnten doch mal auch das Polenjahr thematisieren und da was drüber schreiben.
Das Polenjahr, das ist eine Episode aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie spielte in dem kleinen Ort Badowic, gleich nördlich von Lüneburg. Welche Geschichten sich dort 1945-46 abgespielt haben, das erzählen wir gleich hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem gehen wir, wie schon in der vorigen Sendung, auf die deutsche Kolonialzeit ein, die vor 100 Jahren mit dem Versailler Vertrag zu Ende ging. Thema heute ist der Streit darüber, ob Kunstwerke, etwa aus Afrika, die immer noch im Besitz deutscher Völkerkundemuseen sind, an die Herkunftsländer zurückgegeben werden müssten. Und wir stellen ein Buch des Pulitzer-Preisträgers Jared Diamond vor, in dem es um die Frage geht, wie Nationen Krisen überwinden können. Badowic ist einer der ältesten Orte Niedersachsens, schon in alten Chroniken spielt dieser Flecken eine Rolle. Die Geschichte aber, um die es jetzt geht, liegt nicht so weit zurück. Die Zeitzeugen leben noch, die zumindest als Kinder erlebt haben, wie dieser Ort kurz nach Kriegsende 1945 auf einmal geräumt werden musste. Denn hier und in einigen kleineren Dörfern wollten die Alliierten Menschen unterbringen, die aus den Lagern der Nazizeit freigekommen waren. Polnische Zwangsarbeiter zum Beispiel wohnten nun vorübergehend in Badowic, bis sie zurück in ihre Heimat konnten. In einem kleinen Buch hat die Archivarin der Gemeinde dies alles jetzt festgehalten, was man bis heute auch ganz direkt von älteren Badowikern erfahren kann.
Die 83-jährige Emmy Bigalke erzählt von einer Erinnerung, die ihr Leben begleitet hat.
Also wir durften mittags um 12 wieder einziehen am 29. März. Ist das richtig, Willi?
Ja, 29.
März durften wir wieder einziehen. Und dann sind wir ja mit dem Fahrrad oder wer Pferde hatte, angereist. Und dann fingen um 12 oder schon vorher die Glocken an zu läuten.
Das war im März 1946. Emmy Bigalke, ihre Familie und alle anderen ehemaligen Bewohner durften wieder in ihren Heimatort Badowic zurückkehren, nach 10 Monaten erzwungener Abwesenheit.
Und das ist der Moment meines Lebens gewesen. Ich war erst 9 Jahre alt, aber das ist so ergreifend gewesen, dass wir jetzt wieder rein durften. Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht wieder vergessen.
9 Zeitzeugen der damaligen Geschehnisse sitzen in Badowic am Kaffeetisch in einem hellen Wintergarten und erzählen von früher. Vom Mai 1945. Es war kurz vor Pfingsten, sagt Willi Dörmann, Sohn des damaligen Badowicker Schneidermeisters.
Die damalige Situation war ja so, der Krieg war aus, wir waren alle froh, haben uns gefreut. Natürlich waren die Schulen belegt mit Flüchtlingen oder ausgebomben.
Der Krieg war aus, aber das Elend war groß. Menschen, die vor der vorrückenden Roten Armee aus dem Osten geflohen waren, und Ausgebombte, vor allem aus Hamburg, irrten umher. Sie mussten untergebracht werden, in Wohnungen, in Schulen, in Scheunen oder in Gemeindesälen. Und alle, auch die Badowicker selbst, hungerten und wollten nach den bitteren Kriegsjahren zur Normalität zurückfinden.
Und das war ein Tag vor Pfingsten und dann kam unser Matten Menk, der Ausrufer, der durch den Ort ging und er hat dann erklärt, bitte morgen Mittag, Mutbewegt rühmt ziehen. Bis morgen Mittag muss Badowic geräumt sein. Möbel und so weiter sind nicht mitzunehmen, nur das Notwendigste.
Wo sie hin sollten, so Willi Dörmann, wussten die Badowiker nicht. Hilfe von amtlicher Stelle gab es auch nicht. An eine funktionierende Verwaltung war zu dieser Zeit nicht zu denken.
Pferd und Wagen hatten wir nicht. Mein Vater ist Schneidermeister. Ja, nach langem Hin und Her hatten wir einen Kunden, oder mein Vater hatte den Kunden. Und das war einer aus Mechtersen, ein Landwirt. Und der kam dann mit Pferd und Wagen und hat dann das Notwendigste von uns geholt.
Willi Dörrmann und seine Familie konnten zunächst bei dem Landwirt in Mechtersen unterkommen, im Schweinestall.
Der war sauber, aber Stroh lag nur da. Da waren wir 3 Wochen und dann sind wir nach Toppenstedt in der Heide zu meinem Opa und Oma und haben da dann die restliche Zeit verbracht.
Ein Schicksal stellvertretend für viele. Alle Bardowiker versuchten, möglichst in der Nähe Unterschlupf zu finden, erinnert sich Emmy Bigalke.
Das war ja auch schwierig mit dem Vieh. Man hatte Kühe, Schafe, Schweine, Hühner. Das musste ja alles untergebracht werden. Das konnte man ja nicht mitnehmen. Und da hat man dann erst mal gesehen, die Kühe kamen auf die Weide. Aber das hat gar nicht lange gedauert, dann waren die gestohlen und das war weg. Man hat ja davon gelebt und man hatte das plötzlich nicht mehr.
Die britische Militärregierung quartierte in die nun leeren Bardowiker Häuser sogenannte Displaced Persons ein. Ehemalige polnische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Internierte, so die Historikerin Ursula Schwanitz-Roth. Die kamen aus Arbeitslagern in dem gesamten Umkreis, auch aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen und warteten auf eine Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren.
5.000 waren es ungefähr. Die Zahl kann man nicht genau festlegen, weil es immer geschwankt hat, weil die ja immer wieder abtransportiert werden. Dann kamen wieder neue mit den Zügen an, die dann hier im Lager waren. Also die haben nicht die ganze Zeit dieselben Leute hier gewohnt.
Nach Polen zurückzukehren, war aber wegen der zerstörten Infrastruktur schwierig. Es fuhren kaum Züge. Es gab keine intakten Straßen. Über 5.000 Menschen lebten nun dicht gedrängt in Häusern, in denen vorher etwa 2.500 Bardowiker gewohnt hatten. Dazu kam die miserable Versorgungslage, erklärt Ursula Schwanitz-Roth. Die Archivarin der Samtgemeinde Bardowik hat in einem Buch aufgeschrieben, was sie in den Gemeindeakten über das sogenannte Polenjahr finden konnte. Die Historikerin zögerte erst, denn, das wusste sie auch als Zugezogene, das Thema ist heikel.
Es gab auch in den Nachfolgejahren immer noch Empfindlichkeiten von Seiten der polnischen Schwestergemeinde in Skoki. Da gab es mal Ärger, dass eine Erklärungstafel im Heimatmuseum nicht deutlich genug die Verbrechen der Deutschen an den Polen darstellt. Und es sind immer noch Empfindlichkeiten da.
Im Landkreis Lüneburg gab es in der Hitlerzeit etwa 3.000 polnische Zwangsarbeiter, die von den Deutschen aus ihrer Heimat verschleppt worden waren und in Fabriken, Handwerksbetrieben oder in der Landwirtschaft zu kriegswichtigen Arbeiten herangezogen wurden, weiß Ursula Schwanitz-Roth.
Aus anderen Ländern kamen auch noch welche. Also es kamen aus Belgien, aus Holland, aus Frankreich, Italien, der Ukraine Zwangsarbeiter. Hier in Bardowik waren noch 100 Leute, die die Berieselungsanlage gebaut haben. Das waren Polen. Und die meisten wohnten in irgendwelchen Lagern, die dann zum Arbeiten halt an die verschiedenen Stationen gingen oder gebracht wurden.
Mit diesen Arbeitern hatten die Einheimischen kaum Kontakt. Manche Arbeitskräfte wohnten allerdings auch auf den Höfen bei den Familien. Obwohl diese Menschen nach der NS-Ideologie als Untermenschen galten und rechtlos waren, ja nicht einmal mit den Deutschen an einem Tisch essen durften, gab es manchmal freundschaftliche Bindungen, sagt Ursula Schwanitz-Roth.
Die sind ja sogar oft bei dem Auszug mit rausgegangen. Die haben ja noch mit geholfen, das Haus zu räumen und sind mit in irgendwelche Scheunen in die umliegenden Dörfer gezogen. Das war oft ja so, dass der Kontakt so gut war, dass die dann eben auch bei ihrer Familie geblieben sind. Also das habe ich öfter gehört, ja.
Als die Bardowiker Bevölkerung nach 10 Monaten zurück in ihren Ort durfte, fanden viele Haus und Hof in erbärmlichem Zustand, erinnert sich Willi Dörrmann.
Das Haus, das war wüst, alles durcheinander. Die Sitze von den Sesseln oder Sofas waren aufgeschnitten. Und Möbel, die uns nicht gehörten, standen drin. Unsere Möbel waren weg oder zerschlagen. Der große Ausstellungsschrank für mein Vaters Stoffe stand auf dem Hof und da waren Kaninchen drin.
So schmerzlich es damals war, Willi Dörrmann weiß, dass man nicht vorschnell darüber urteilen darf.
Die Polen, die hier untergebracht waren, das waren ja Leute, die hier Zwangsarbeit gemacht haben oder auch in KZ-Lägern waren und die sollten dann wieder nach Polen oder dergleichen in ihre Heimat zurück. Und einige waren ganz human, andere waren wieder richtig wütig und wütend auf die deutsche Bevölkerung, ne?
Trotz mancher Unbill hat Ursula Schwanitz-Roth bei ihren Recherchen niemals erlebt, dass die Badoviker Bevölkerung heute mit Wut oder gar Hass über das Polenjahr erzählt.
Also das, was ich gehört habe, war immer sachlich von Ihnen und von anderen. Das war einfach eine Erzählung, was ist damals passiert.
Es war eine furchtbare Zeit, sagt die heute 83-jährige Emmy Bigalke, wenn sie über das Polenjahr redet. Und man sieht der jung gebliebenen Mit-80erin an, dass sie oft über die Zeit damals nachgedacht hat.
Erstmal ist man sich selbst ja der Nächste. Da sieht man ja nur, was man alles verloren hat und was alles geschehen ist. Und als Kind noch nicht so, da ist man auch schnell wieder anderer Meinung. Aber die Alten, die haben da ganz schön dran zu knabbern gehabt.
Das Jahr, in dem Badovik polnisch war, das ist der Titel des kleinen Büchleins, das Ursula Schwanitz-Roth über unser Thema geschrieben hat. Ursula Storost hat mit ihr und einigen älteren Bürgerinnen und Bürgern über die Ereignisse damals gesprochen. Das Humboldt-Forum in Berlin im wiederaufgebauten Stadtschloss ist wohl das derzeit prominenteste Kulturprojekt Deutschlands. Vom kommenden Jahr an sollen die Besucher dort ein großes Panorama der Weltkulturen erleben. Hoffentlich, denn gerade erst wurde ja der ursprünglich geplante Eröffnungstermin im Herbst verschoben. Überhaupt verschiebt sich im Moment einiges, auch in inhaltlicher Hinsicht, im Verhältnis der europäischen zu anderen Weltkulturen. Eine der Fragen betrifft die Raubkunst aus früheren Kolonien, etwa die sogenannten Benin-Bronzen. Das sind großartige, hunderte von Jahren alte Metallplastiken, eine Art Bilderchronik aus dem einstigen Königreich Benin. Gehört solche Raubkunst nicht eigentlich zurück nach Afrika? Das war eine der Fragen, die unlängst bei einem langen Gespräch bei der Bundeskanzlerin eine Rolle spielten, an dem auch Jürgen Zimmerer teilgenommen hat. Er ist Professor für afrikanische Geschichte in Hamburg. Ich habe Jürgen Zimmerer gefragt, welche Linie er in dieser Rückgabediskussion für richtig hält.
Also ganz generell muss man das Problem einfach so skizzieren, dass diese Plastiken, diese Objekte bis heute in Afrika von den Menschen nicht angesehen werden können, weil diese Objekte zum Großteil in Europa sind. Das ist der erste Punkt, dass man sagt, im Sinne kulturellen Austausches muss man die Menschen in die Möglichkeit versetzen, die Kunst ihrer Vorfahren ansehen zu können. Das tut man aber nicht. Sie haben wahnsinnige Probleme, ein Visum zu bekommen, auch wahnsinnig Probleme, also sich den Flug leisten zu können. Oder man muss sicherstellen, dass Objekte auch in Afrika gezeigt werden.
Wäre dann ein mögliches Modell, dass man zunächst mal A, den Diebstahl und Raub anerkennt und B, dann versucht, einen Modus zu finden, der zum Beispiel darauf hinauslaufen könnte, dass ein Teil der Objekte hier bleibt und ein anderer Teil zurückgeführt wird?
Also ich glaube, diese Angst, die man jetzt hört, dass alle europäischen Museen leergeräumt würden, das ist einfach nur eine Panikkampagne, der vielleicht ein Teil der Museumsleute, die diese Debatte nicht wollen. Viele Objekte werden nie zurückgefordert werden, sind auch mehrfach vorhanden. Und dann gibt es einzelne Objekte, die sind kulturell so aufgeladen, so wichtig, dass man sie vielleicht zurückgeben muss. Und dann gibt es andere Objekte wie die Benin-Bronzen, da reden wir von 3.000 bis 4.000 in europäischen Museen, wo wir die absurde Situation haben, dass sie nicht zurückgegeben werden. Sie werden aber auch nie gezeigt. Das British Museum besitzt 750, das Ethnologische Museum in Berlin besitzt 550, davon sollen 230 im Humboldt-Forum gezeigt werden. Das heißt, 300 werden niemals gezeigt. Ein Weg ist einfach auch zu sagen, das sind im Fall der Benin-Bronzen eindeutig zu 95% Raubobjekte, die alle aus einem Raubzug stammen. 1897 wird Benin City von den britischen Kolonialtruppen erobert. Und in der Planung des Feldzugs steht schon drin, wir finanzieren diesen Feldzug mit diesen Benin-Bronzen.
Die jetzt auf die Museen verteilt sind.
Die jetzt auf die Museen verteilt sind, wobei Hamburg ja eine unrühmliche Rolle spielt, weil der Gründer des Museums für Kunst und Gewerbe, Justus Brinkmann, ja so etwas wie ein Großhehler in diesen Benin-Bronzen eigentlich war, auch in Kooperation mit Georg Tilenius, dem Gründer des Völkerkundemuseums in Hamburg. Und da gibt es eigentlich nur den Weg zu sagen, man muss eindeutig sagen, es ist Raubkunst, man muss darauf hinweisen und dann muss sich die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, die europäische Gesellschaft dazu positionieren, ob sie eigentlich Raubkunst behalten will oder ob sie das nicht will. Mein Vorschlag ist, dass man das Eigentumsrecht restituiert, zurückgibt und dann eben in den Verhandlungen tritt mit dem Königreich, mit dem Herrscherhaus von Benin und auch dem nigerianischen Staat und sagt, können wir nicht einige ausgewählte Benin-Bronzen als Leihgaben in Europa behalten? Dafür werden wir euch Leihgebühren bezahlen und mit diesen Leihgebühren, die könnt ihr verwenden oder sollt ihr verwenden, um die museale Infrastruktur in Nigeria aufzubauen, damit auch dort die Benin-Bronzen kuratorisch entsprechend behandelt werden können.
Wie dieser koloniale Blick damals war, das wird ja auch daran deutlich, dass europäische Kunst selbstverständlich in Kunstmuseen kam und afrikanische Kunst in Völkerkundemuseen.
Ja, also da kann man ja über die Funktion von Völkerkundemuseen insgesamt reden. Also das ist ja bemerkenswert. Das ist genau diese Unterscheidung. Völkerkundemuseen hatten eigentlich die Aufgabe, die exotische Neugier oder die Neugier des Bürgertums aufs Exotische, aufs Fremde zu stillen. Sie sind da ein Pendant zu Hagenbecks Tiergarten, der ja Menschenschauen, Völkerschauen ausgerichtet hat. Diese Neugier wurde immer befriedigen und hat damit immer auch das Exotische dargestellt und hat damit das eigene europäische Überlegenheitsgefühl eigentlich gefördert. Also Völkerkundemuseen sind in einer symbiotischen Beziehung mit dem Kolonialismus. Das ist im Moment das ganz große Erbe der Völkerkundemuseen, auf das sie noch keine befriedigende Antwort gefunden haben. Die benennen sich jetzt alle um, aber die Geschichte bleibt ja, dass diese Sammlungen angelegt wurden, um das Fremde zu zeigen und das Fremde, im Grunde ganze Kontinente auf wenige Objekte im Grunde zu reduzieren und zu homogenisieren und zu exotisieren und damit zu sagen, also der europäische Hamburger Bürger, der reingeht, der fühlt sich natürlich modern und überlegen und sieht dann die Totenmasken oder was weiß ich. Und dann hat sie eben nicht in diese Kunstmuseen gelassen. Und weil Afrikaner zum Beispiel gar nicht als kunstfähig angesehen wurde. Und das ändert sich ja mit diesen Benin-Bronzen. Da sind wir jetzt bei dem Thema Benin-Bronzen, wo die kommen und dann eine derartige, aufgrund ihrer ästhetischen Qualität, ja eine derartige Wirkung entfalten auf den Diskurs, dass man plötzlich sagt, natürlich gibt es Kunst in Afrika. Also die ersten Reaktionen waren ja, ach, das kann gar nicht afrikanische Kunst sein, das können ja Afrikaner gar nicht, das müssen die Portugiesen gewesen sein und die da Spuren hinterlassen haben. Und dann sich durchzusetzen, nein, das ist natürlich afrikanische Kunst und dieses ganze rassistische Weltbild, wir Europäer haben Geschichte und Kultur und das sind die Völker ohne Schrift und Geschichte und ohne Entwicklung, dass das alles eben Teil dieses kolonialen Diskurses ist.
Bei aller Berechtigung dieser Rückgabediskussion droht da nicht doch auch eine Art Verengung der Debatte? Also in europäischen Museen lagern ja nun wirklich oder werden gezeigt unendlich viele wunderbare Sachen, die zumindest einem sensiblen Menschen auch Augen öffnen können und die Sinne öffnen können für andere Denkweisen, andere Geisteshaltungen. Aber droht das nicht auch irgendwie alles verdeckt zu werden, überlagert zu werden durch die einzige Frage, dürfen diese Objekte überhaupt hier sein?
Naja, wenn es so wäre, dann wäre das natürlich fatal. Das Problem ist, es wird deshalb so verengt auf die Debatte, weil sich die europäischen Museen samt und sonders über Jahrzehnte geweigert haben, dieses Thema überhaupt nur zu behandeln. Und eigentlich nur über die Parallele zu der NS-Raubkunstproblematik ja im Grunde das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit gedrungen ist und jetzt auf diese Frage reduziert wird, statt zu sagen, was wir brauchen, ist Weltkultur, das auf der ganzen Welt zu sehen ist und da innovative Modelle. Man kann ja auch sagen, für jedes genuine Kunstwerk aus einer Region in Afrika, das wir hier zeigen, geben wir einen Rembrandt dorthin oder einen Picasso, zu sagen, ihr kriegt dann auch Weltkultur. Vielleicht können wir uns ja so einigen, dass man sagt, also wenn es jetzt nicht, also die Human Remains, menschliche Überreste, samt und sonders, die will niemand mehr ausstellen.
Da geht es um Schädel, die damals gestohlen wurden.
Genau, die sind eine Kategorie. Und dann gibt es bestimmte Objekte, die religiös so aufgeladen sind, dass man sagen kann, man kann nicht zustimmen. Das sind Ahnen von mir, von irgendeiner Gruppe, die werden die nicht hier lassen. Aber viele Objekte könnte man ja sagen, okay, ihr kriegt 10 Benin-Bronzen und ihr gebt uns, wie gesagt, 3 Rembrandt im Tausch.
Das möchte man erstmal sehen, ne?
Ja, naja, gut. Also wenn die Menschen, die sagen, sie sind gegen die Restitution, weil es ja zu einer Verengung und einem Aufbau von Grenzen führt, weil alles nach Afrika zurückgeht und dann wird es hier nicht mehr gesehen, die müssten ja sagen, aber das ist dann das Gegenteil von Grenze, wenn unsere europäischen Kunstobjekte auch in Afrika oder in Ozeanien zu sehen sind.
Das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt etwas erleben, was sozusagen der Weg ins andere Extrem ist, nach der kolonialen Arroganz früher, jetzt sozusagen eine total Moralisierung des Themas?
Ja, also wir haben natürlich moralisierende Argumente im Diskurs, aber in der Frage geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Es ist im Interesse Europas, sich über die koloniale Vergangenheit klar zu werden, um auch eine neue Rolle im 21. Jahrhundert zu finden, weil die koloniale Welt, in der wir noch immer in den letzten Ausläufern eigentlich leben, die geht ja zu Ende. Also die neuen Mächteverhältnisse sind in China, das sind ja ganz woanders. Und das haben wir in Europa immer noch viele gar nicht begriffen.
Der Historiker Jürgen Zimmerer über Raubkunst aus den Kolonien, die bis heute im Besitz europäischer Museen ist. Wenn Sie sich stärker für diese Themen interessieren, können Sie auch zu einem Buch greifen, das Jürgen Zimmerer herausgegeben hat, unter dem Titel »Kein Platz an der Sonne«. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte. Erschienen ist es im Campus Verlag. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Der Sachbuchautor Jared Diamond ist für Historikerverhältnisse einer, der quasi von außen kommt, eher aus naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, aus der Physiologie und Anthropologie. Wenn er dann mit seinem anders geschulten Blick auf geschichtliche Dinge schaut, dann kann das sehr aufschlussreich sein. So vor allem bei seinem Bestseller mit dem Titel Kollaps. Darin analysiert er die Gründe dafür, dass Gesellschaften überleben oder eben auch immer wieder in der Geschichte untergegangen sind. Sein neues Buch hat den Titel Krise, wie Nationen sich erneuern können. Und auch hier überträgt Diamond wieder bestimmte Interpretationsmuster aus anderen Bereichen auf geschichtliche Themen. Ob mit Erfolg, sagt Ihnen Ulrike Bosse.
Der Satz, von dem aus sich das Buch erschließen könnte, steht auf Seite 355.
Mein Motiv dafür, diesen Rahmen auf die Vereinigten Staaten anzuwenden, ist nicht nur akademisches Interesse, sondern ich habe auch die Hoffnung, den Amerikanern auf unserer Suche nach Lösungen einen gewissen Leitfaden bieten zu können.
Der 81-jährige studierte Physiologe, Professor für Geographie, vielfach geehrte Wissenschaftler und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Sachbuchautor Jared Diamond sieht sein Land immer tiefer in eine Krise rutschen, wie er in einem PBS-Interview zur Veröffentlichung seines neuen Buches sagte.
I would say we are spiraling into a crisis.
Diamond reagiert nicht mit publizistischen Beiträgen zur politischen Debatte in den USA, sondern mit einem neuen 450-Seiten-Sachbuch, das weltweit vermarktet wird, und einem Anspruch, den er selbst so formuliert.
Dies ist kein Zeitschriftenartikel zur aktuellen politischen Lage, der in den Wochen nach seiner Veröffentlichung gelesen wird und dann überholt ist. Vielmehr ist es ein Buch, das auch Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung noch lieferbar sein soll.
Angeregt durch seine Frau, die sich als klinische Psychologin mit Krisenintervention beschäftigt, überträgt Diamond Methoden der psychologischen Krisentherapie auf die Geschichte von Nationen. Er entwickelt ein Schema von 12 Faktoren, die ihm zur Krisenbewältigung notwendig erscheinen, exerziert es dann an 6 historischen Fallbeispielen durch und wendet es schließlich auf die Vereinigten Staaten von heute an. Mit einem Ausblick auf einige weltumspannende Krisenphänomene und einer didaktisch orientierten Zusammenfassung schließt das Buch. Ein Buch, das Bill Gates im Economist in seine Top 5 Empfehlungen für den Büchersommer aufgenommen hat, während es professionelle Rezensenten und Historiker vielfach verrissen haben. Mit Gründen.
Ich vergleiche immer historische Entwicklungen, weil, wenn man Länder vergleicht, wirft es Fragen auf, die sich beim Blick auf ein einziges Land nicht stellen würden. und man bekommt beim Vergleich Antworten, die man nicht bekommen würde, wenn man nur ein einzelnes Land untersucht.
So begründet Diamond in einem Statement, das sein Verlag veröffentlicht hat, sein Vorgehen. Finnland, Japan, Chile, Indonesien, Deutschland und Australien sind die Länder, deren Krisenbewältigung in bestimmten historischen Situationen er in den Blick nimmt. Es gibt dafür keine systematischen Gründe, sondern biografische. Es sind Länder, in denen Diamond gelebt hat oder denen er sich eng verbunden fühlt. Das spiegelt sich auch in der Erzählweise. Sie lebt von persönlichen Anekdoten, eigene Erfahrungen werden verallgemeinert zum Argument. Der Leser erfährt so einiges über den Autor und er bekommt über die behandelten Länder Dinge mit, die ein Fachhistoriker kaum erwähnen würde. Von der Aussprache von Doppelkonsonanten im Finnischen bis zur Prügelstrafe für Kinder in Deutschland in den 1960er Jahren. An anderen Stellen fasst Diamond die bekannten historischen Ereignisse und Entwicklungen geschickt zusammen, mit Blick auf ein Publikum, das mit der Weltgeschichte wenig vertraut ist. Am Ende der Kapitel wird überprüft, inwieweit sich die 12 Kriterien von Diamonds Krisentherapiesystem auf das jeweilige Fallbeispiel anwenden lassen. Kriterien wie Verantwortung übernehmen, sich selektiv verändern, sich ein Beispiel an anderen Ländern nehmen und vor allem die Einsicht, dass man sich in einer Krise befindet. Denn wie für Individuen gelte für Nationen, sie könnten keine Lösung für Krisen finden, wenn sie sich nicht eingestehen, dass sie in einer Krise stecken.
If a nation enters a crisis, it's going to get nowhere solving it if the nation doesn't admit that it's in a crisis now.
Was Diamond am Ende zu den USA führt.
Die Vereinigten Staaten zum Beispiel kämpfen mit dem Abgleiten in eine Krise. Und wir Amerikaner sind gespalten darüber, ob wir uns in einer Krise befinden oder nicht.
Diamond sieht die USA in einer Krise. Er nennt die Gründe und er verweist auf die Stärken der USA, die bei der Überwindung der Krise helfen könnten. Ein großer Pluspunkt ist aus seiner Sicht das starke Nationalbewusstsein der Amerikaner. Wie ein Nationalbewusstsein für ihn überhaupt ein entscheidendes Kriterium dafür ist, dass Staaten ihre Krisen überwinden können. Er betrachtet eine Nation wie ein menschliches Individuum. Dass Nationalstaaten eine sehr junge Erscheinung in der Menschheitsgeschichte sind und dass falsch verstandenes Nationalbewusstsein auch Krisen auslösen kann, statt sie zu überwinden, taucht in seiner Argumentation nicht auf. Am Ende verweist Diamond auf weltumfassende Probleme, die Gefahr eines Atomkriegs, den Klimawandel, die sich abzeichnende Ressourcenknappheit, globale Ungleichheit. Dass sein Schema nationaler Krisenbewältigung da nicht passt, räumt er selbst ein. Genau um die Bewältigung dieser übergreifenden globalen Herausforderungen aber muss es gehen.
Ulrike Bosse über das neue Buch von Jared Diamond mit dem Titel Krise, wie Nationen sich erneuern können, erschienen ist es bei S. Fischer. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.